Meine geliebten Menschen, in den weiten Gefilden dieses Bauwagen und der literarischen Werke, die sich auf vielfältige Weise mit der Frage nach dem Wesen des Lebens beschäftigen, möchte ich euch ein Buch über eine Blechschüssel schreiben, die zum Waschen in der Küche steht. Als Kind hatte ich, wie alle anderen im Fernsehen, eine imaginäre Freundin. Und diese Freundin war der zärtliche, seichte Wind. Jetzt würde ich sie vielleicht als Freya identifizieren? Wir liebten uns wirklich und das ganze Sein war wie auf einer Brücke.
Sie ist aber nicht der wilde Wind, der Sturm, sagte sie mir. Der Sturm! Der Sturm ist von Odin geritten, ja, wie ich es heute empfinde. Es scheint, als ob es zu meinem Menschsein gehört, eine Vorstellung zu wollen, was mich im Innersten mit dem Leben und der Welt verflechtet.
Eine Vorstellung, die nicht aus dem bewussten Verstand zu mir gelangt. Wenn ich abends am Lagerfeuer sitze, denn sie brennt in meinem Kopf und wird zu einer tanzenden, alles verschlingenden Kreatur.
Es sind die Fragen nach der bodenlosen Sinnlosigkeit des Seins, die ich in meiner Ecke auf die Leinwand pinsel, auf der Suche nach den Flammen diesseits des Todes und nach den unsichtbaren Kräften ihrer Bewegung. Sie sind zwar seit jeher untrennbar mit der menschlichen Existenz verbunden, aber diese Kräfte finden ihre Form in den unterschiedlichsten Darstellungen. Auf meinem Weg zum Brunnen denke ich auch manchmal daran, dass die Anfänge magischer Vorstellungen sich ja bis in die Altsteinzeit zurückverfolgen lassen, wo die ersten Zeugnisse einer mystischen Weltsicht wuchsen, und dann blicke ich tief in den Brunnen. Zwar sagt mein modernes Weltbild mir, dass da unten kein Durchgang in eine andere Welt liegt, und auch die sanfte Brise, die durch die vertrocknete Kornwiese im Schnee vorm Bauwagen säuselt, ist innerhalb der modernen Welt nicht meine Freundin, sondern eher ein sonderbarer Knacks oder ein Auswuchs meiner Fantasie. Vielleicht könnte man diesen Inhalt noch als heilsame Meditation verkaufen. Zum Glück sind heutzutage auch die Mittelalterreligionen zu Fantasiegespinsten der Verrückten verkommen. Ein Christ oder Moslem ist das gleiche wie jemand, der sich von Tarotkarten inspirieren lässt? Oder jemand, der im gesitteten Rahmen trommelnd einen Fluss bei sich im Dorf verehrt? Die moderne Welt ermöglicht einen ganz neuen Blick auf die Kreativität und dieser magischen Kraft dahinter. Man kann sich Bereiche des Geistes erschließen, die sich nur mit Hilfe von Symbolen öffnen. Ich denke aber viel lieber an die uralten Vorstellungen von Magie, als die Welt noch ein lebendiges Wesen war. Aus irgendeinem Grund kommt mir plötzlich der sogenannte Kollerer Friedhof, auf dem lediglich das Grab des Ritters liegt, welches in einen Säulengang von Bäumen gerahmt ist, der hier bei mir im Dorf ist, in den Kopf. Unbedingt, wenn ich an die Magie des Lebens denke, spielt es ja auch eine Rolle, wer ich eigentlich in dieser Geschichte meiner Blechschüssel zum Waschen bin? Meine Ahnen waren einfache Tagelöhner, die zur Untermiete auf Bauernhöfen lebten. Seite waren es Bauern, Gutsbesitzer, die es irgendwie geschafft hatten, den horrenden Preis des Hufs oder Bauernhofs abzuarbeiten. Väterlicherseits weiß ich nur, dass meine Ahnen von Rügen kommen, also Slawen oder Germanen. Wer weiß, ob einer von den Tagelöhnern den Ritter kannte. Der Ritter ist natürlich nicht zur Cholera-Zeit gestorben. Er liegt dort einfach mitten auf dem Mohnblumenfeld, vor dem die Touristen sich öfter mal fotografieren, aber nur in einer vermischten Erinnerung von zwei Ereignissen. In Heldensagen gibt's ja meistens so etwas wie einen Ritter, der stolz auf seinem Ross gegen die Drachenkraft kämpft, irgendwo in den Bergen auf Survival-Tour.
Dabei erlangt er immer mehr Superkräfte. Die Faszinationskraft für die Heldensagen und die Magie erinnert mich an einen Sturm auf der Seebrücke. Die Wellen schlugen hoch bis auf die Brücke und ich dachte,
jeden Moment könnte mich eine von ihnen davon tragen. Da bekomme ich ein Streben nach tiefem Verständnis. Von diesen Kräften, welche irgendwo in meiner Wahrnehmung einen Zugang zum Raum der Seele aufschieben und mich Antworten auf die grundlegenden Fragen des Daseins spüren lassen. Die Entstehung erster magischer Gedanken sind wie Steilküstenabbrüche durch wütende Drachenkräfte aus dem Geist der Vergangenheit gebrochen und lassen sich nicht auf einen exakten Zeitpunkt festlegen, da die Menschen der Altsteinzeit keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben.
Nichts hinterlassen ist auch der Punkt, der meine Rolle ausmacht. Tagelöhner und Bauern beobachten die Helden, die Ritter spielen ihre Superheldennummer auf einer anderen Bühne. Wenn man da so drüber nachdenkt auf der Holzbank, die zum Schaukeln am Baum hängt. Da will man ja auch ein klein bisschen so ein Held sein, auch wenn man nur ein Tagelöhner ist, der zur Untermiete irgendwo wohnt. So ähnlich gab's den Job auch bei den Germanen, laut der Germania von Tacitus. Die Tagelöhner waren genauso Teil der Hauswirtschaft und haben einfach bei einer anderen Familie rumgelungert und gearbeitet. Sie wurden aber behandelt wie jeder andere im Haus. Man hatte zwar nicht wirklich irgendwas, aber man hat so gelebt, als würde einem der Hof gehören. Was war dann also wirklich bedeutend im Leben dieses Tagelöhners?
Bevor meine große Bedeutung in mein Leben treten kann, bin ich vertieft in archäologische Funde und Hinweise, die belegen, dass bereits in der Altsteinzeit magische Vorstellungen existierten. Diese frühen Glaubenssysteme sind eng mit der Natur und den Mysterien des Lebens verknüpft.
Ich muss unweigerlich an das Traktat vom Steppenwolf denken.
Man stelle sich einen Garten vor, mit hundertlei, tausendlei Blumen, hundertlei Obst, hundertlei Kräutern. Wenn nun der Gärtner dieses Gartens keine andere Unterscheidung kennt als essbar und Unkraut, dann wird er mit 9/10 des Gartens nichts anzufangen wissen. Er wird die zauberhaftesten Blumen ausreißen, die edelsten Bäume abhauen oder wird sie doch hassen und scheel ansehen.
In diesem Moment knackt und raschelt es im Wald hinter meiner Bank und es spazieren zwei Gestalten durch den winterlichen Nebel. Oh, warte, es ist noch ein eigenwilliger Hund dabei, der mit seiner Schnauze und dem langen Fell wie ein Kriegsfürst wirkt und die Schnauze stolz in die Luft reckt. Während der Mann, der ein Philosoph zu sein scheint, auf eine Dame mit wuscheligen Haaren einredet, obwohl sie sich eigentlich vielmehr in ihrer unglaublichen Aura in den Wald einfügt und gleichzeitig zum Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit macht. Ihr Gang gleicht dem einer scheuen Hirschdame, und dennoch könnte sie hüpfen wie ein Eichhörnchen. Sie hält ein sonderbares Buch an ihren schwarzen Anorak gepresst. Es scheint ein Labyrinth darauf zu sein, und schon sind sie wieder verschwunden im Wald. Man hört noch das leiser werdende Rascheln zwischen dem immer unverständlicher werdenden Säuseln des Philosophen. Einen Moment überlege ich, ob ich hinterhergehen soll.
sitzen zwei Stunden im Angesicht der Sterne in dieser Million Jahre Ewigkeit der Ferne. Das nächste Mal, wenn du einfach traurig bist, dann komm in deinen Träumen zu mir geschlüpft und leg dich in die schönste Vorstellung, Babyzeit, für den warmen, wiegenden Arm die Geborgenheit. Ich bin der Trost und irgendjemand, der dich hält, schenkt dir dieses schöne Gefühl, das dir hier so gefällt. Was sind zwei Stunden? Eine Wegbegrenzung, an der Ziel diese Momente enden. Was sind zwei Stunden, wenn du mich einfach berührst, ohne meinen Körper anzufassen, mich zum Zuhören verführst? Du berührst diesen Moment und kein Moment rennt. Zwei Stunden sind so unsagbar voll mit diesem Transparent. Die Zeit ist ein ziemlich alter grauer Stein, Menschenwitz, wenn nichts explodiert im Universum, nur Knallschlitz. Was sind zwei Stunden? Eine Wegbegrenzung, an der Ziel diese Momente enden. Alles entsteht, dessen Teil wir sind mit nichts darin, wenn wir tief, hoch, nah, weit, rund, rosig, eher unklar dorthin, bewusst und urtümlich nichts werden wollen. Und alles sein doch, wie sollten wir das sollen? So viele Wasserstoffatome überall in unserem Ich, das erste Atom im Universum strahlt durch mich. Und aus diesem Atom wird alles für den Moment. Wie viel sind zwei Stunden, die Zeit, die schleicht und rennt? Im Theaterstück der Welt, dessen Bild und Klang erprägt, wie wir aufmerksam erblinden, die sich, die uns hier trägt. Aber aus dem ewigen, zeitlos, endlichen Nichts sind wir gekommen, fällt dir was ein, dann bricht's. Jeder Moment in der Welt ein sonderbares Geschenk, doch will ich's als Kind zelebrieren. Was sind zwei Stunden, eine Wegbegrenzung, an deren Ziel diese Momente enden? Was sind zwei Stunden, eine Wegbegrenzung, an deren Ziel diese Momente enden? Diese kurzen, ganz besonderen Momente voll Leben, daraus entsteht die Erinnerung, nach der wir hier streben. Sie sind wie ein 3D-Flimmerkasten mit Gefühl statt Musik, um sich an kalten Tagen dran zu wärmen, das ist antik. Wie willst du dir den Moment zwingen, halten zu bleiben, ohne sich zu verflüchtigen, so einfach zu verreiben? Was sind zwei Stunden, eine Wegbegrenzung, an deren Ziel diese Momente enden? Zwei Stunden! Ich bin zwei Stunden, ich komme aus dem Zeitreim, ich bin schon groß, doch alle sagen, ich wär klein. Außer sie mögen mich nicht sehr ohne Grund, nur weil zwei Stunden beurteilt werden ihr als Schund. All diese Momente, die sie nicht haben wollen, sie hätten sie lieber sorgfältig aufbewahren sollen. Ja, was sind zwei Stunden? Eine Wegbegrenzung, an deren Ziel diese Momente enden? Diese Momente, in denen die wunderbaren zwei Stunden beginnen, diese Momente, in denen sich unsere jetzt...
Ich stehe also entgegen meiner Überzeugung auf und folge den Geräuschen, nur sind sie irgendwie verschwunden im Weiß, einige Spuren führen durch den Schnee. Ich laufe eine Weile, und als ich an die Buche, die ihre Äste ganz gerade in den Himmel reckt, komme, liegt dort, an ihrem Fuße, das Buch mit dem Labyrinth. Natürlich bin ich froh, mir diesen gerade in diesem Moment unbezahlbar vorkommenden Schatz anzueignen. Ganz gebannt klettere ich auf den Hochstand in der Nähe, der oben ein schönes geschlossenes Zimmer mit einer gepolsterten Bank hat. Es gibt sogar Plexiglasfenster und das Häuschen steht immer offen. Als ich nun gerade die Tür fast zu hab und mich setzen will, höre ich die Stimmen zurückkommen. Also Tür leise zu und lauschen. Derweil betrachte ich das Buch mit der samtigen Hülle. Auf der innerhalb dieses wirklich intensiv gezeichneten Labyrinth das Wort Urdbrunnen steht. Ist das nicht der Schicksalsbrunnen der Nornen? Ich höre die Stimme der Frau mit den wuscheligen Haaren jetzt das erste Mal.
Wo ist es denn? Ich hab's doch hier hingelegt. War hier ein frecher Waldgeist am Werk?
Ach Mann, ich will das Buch nicht zurückgeben. Soll ich mich dann jetzt zu erkennen geben als Dieb des Fundstücks? Ich warte und beobachte erst einmal. Hatte ich mich doch eigentlich in meine jetzige Situation begeben, um isoliert von aller Außenwelt zu sein, und nun verfolge ich eine Frau und klaue ihr Buch. Welche Bewandtnis könnte das haben? Die einzige Möglichkeit, jetzt noch isoliert zu bleiben, wäre das Buch in ihrer Nähe zu verstecken, damit sie es findet und auf keinen Fall hineinzusehen. Die Sonderbare sieht zum Philosophen, der mit seinen verschränkten Armen redet.
Lyra, ich betrachte das Labyrinth als einen jämmerlichen Ausdruck meiner existenziellen Krisen. Wandern wir allein durch Gedanken, es ist überflüssig, es in Büchern festzuhalten. Lass es einfach gehen und klammer dich nicht wieder an die vorherbestimmten Bedeutungen, die du selbst erschaffst.
Sie geht näher und blickt ihm tief in die Augen.
Proton, dieses Labyrinth erscheint dir vielleicht als eine einsame Reise? aber ich spüre hier eindeutig die lebendige Natur. Um uns, in uns, einfach überall. Auch wenn die Bäume im Schnee schlafen und kaum Vögel zwitschern, weiß ich, dass ich trotzdem nie allein bin.
Sie blickt sich weiter um, während ich die erste Seite des Buches aufschlage. In großen Lettern steht dort:
Gehe nun, Gagab, oder die Prüfung der Isolation.
Erschrocken schlage ich es wieder zu. Was hat das alles zu bedeuten? Meine Einsamkeit sitzt nun mit weit aufgerissenen Augen neben mir.
Das ist ein Zeichen. Sie gehört zu dir. Dieser Satz sagt es doch eindeutig. Sie lebt genauso isoliert wie du.
Und schon sitzt der Einsamkeit die Katze der Scham auf dem Schoß.
Miau! Wer bist du denn? Meinst du wirklich, dass sie sich für einen wertlosen Knaben wie dich interessiert? Miau!
Ich nehme die Scham zu mir auf den Schoß und streichele ihr weiches, schwarzes Fell.
Da magst du recht haben, sanftes Kätzchen. Magst du doch als einzige meine Streicheleinheiten. Also sollte ich wohl still hier oben warten? Aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sie die Spuren entdeckt, die vom Baum hierher führen.
Genau.
Wendet meine Einsamkeit ein.
Jetzt können sie noch Freunde sein. Entdecken sie dich aber, werden sie dich verachten.
Und schon höre ich sie unten leise sprechen.
Proton, guck, hier sind Spuren neben dem Baum. Der freche Waldgeist, der Schurke, scheint wohl aus unserer Dimension zu kommen.
Ich öffne also unbedacht die Tür.
Sucht ihr dieses Buch hier?
Während ich das Buch nach oben halte und die Krallen der Schamkatze in meinem Fleisch spüre. Ganz erschrocken blicken die beiden Menschlein da unten mich an und aus irgendeinem Grund muss ich an Hänsel und Gretel denken, da die Einsamkeit die beiden am liebsten in meine Isolation hineinsaugen würde.
Diese Einschicht wäre nicht in der Abschicht zu Unterschichten beschichtet. Da die Umschichtung einer Oberschicht im Schichtsystem verschichtet werden, wurde Geschichte griebenschichtlich, abschichtlich zu offenschichtlich verinschichtet.
Sucht ihr dieses Buch hier?
Rufe ich, ein wenig gebrochen, als mein Weg mit mir die Leiter hinabklettert. Der Philosoph blickt mich ärgerlich an und die wilde Dame nimmt das Buch an sich.
Mann, was ist das für ein ungewöhnliches Buch?
Ist das Einzige, was ich herausbringe und unhörbar flüsternd.
Es ist unglaublich schön.
Es war wohl nicht zu hören. Sie lächelt mich an.
Es ist mein und Protons Buch des Jahreskreis, wie ich mein Schicksal aus dem Lebenszyklus zu schöpfen versuche.
Die Katze umschleicht meine Beine für die anderen unsichtbar. Der Philosoph ist gerade dabei, in den Wald zu verschwinden und ihr Hund beobachtet mich aus sicherer Entfernung.
Dein Freund verschwindet gerade in den Wald.
Mit diesem Satz versuche ich lediglich, ihr soziales Verhältnis zu ihm auszuloten. Die Einsamkeit applaudiert mir für diesen Schachzug nach dieser langen Zeit mit mir, alleine. Sie blickt dem Philosophen hinterher.
Das ist ein Kollege. Wir arbeiten an einem Wandercoaching, um Menschen zu unterstützen, sich vom Alltag zu lösen und den Wesen aus der anderen Dimension in einer wilden Welt zu begegnen. Wandern ist wie Duschen, nur besser, und die Naturwesen helfen dabei, die Seele zu heilen vom sinnlosen Stress.
Wie viel ist meine Sprache nur eine Mahnungsreihung? Seltsame Laute. Und alles spricht zu mir in eigenartiger Form, wo ich nur staune. Mehr, was willst du mir mit diesem Rauschen sagen? Manchmal stelle ich dir tausend und aber tausend Fragen. Und Wind, wenn mich dir die eine Kraft umhüllt, im Grunde, wie es sich anfühlt, auch mein Innerstes erfüllt. Aber wie ist deine Sprache? Wie kann ich dich verstehen? Alles und viel mehr und Steine will ich sehen. Gänseblümchen, Pusteblumen, Grashalm, singt dir mir eine Art Halm.
Darum sind wir hier unterwegs, um eine neue Route zu erkunden. Kommst du? Zufällig hier aus der Gegend?
Mit der letzten Frage sind irgendwie meine ganzen Antworten auf den Text zuvor hinfällig. Ja! Sie betrachtet meine Haare, die auch verfilzt sind, und lächelt noch mehr.
Kennst du? Zufällig. Diesen Fuchs, der in einem Bauwagen lebt, hihi und mit niemandem redet? Die Geschichten über ihn faszinieren mich total.
Ich muss schlucken. Die Katze faucht sich einen.
Du bist schicht- und einfach geschichtslos. Wenn das Schicht verliert, sich das Gesicht in der Hautschicht abgesichtlich verzicht, erlischt Schicht schlicht.
Und meine Einsamkeit macht Freudensprünge.
Sie mag dich. Chippy! Juhu! Endlich! Sie mag dich! Ja, ja!
Ich sehe auf ihre Füße.
Das bin wohl ich.
Und gleichzeitig merke ich, wie ich erröte, als wäre ich ein schüchternes Mädchen aus einem anderen Jahrhundert. Sie mustert mich eindringlich und ich möchte im Boden versinken.
Was? Du bist echt der Fuchs aus dem Bauwagen. Du flunkerst doch, oder wie? Bist du der? Aber warum reden wir dann?
Ich blicke in den Nebel, der vom Moor herüberzieht.
Meine Geburt warf mich in eine von mir isolierte Welt und das zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort. Was mache ich dort? Schauen, riechen, schmecken, mich bewegen, alles wieder in mich aufnehmen, nur auf andere Art, wenn man davon ausgeht, dass ich vor meiner Geburt alles war. Ich habe mich damals auf ganz abgefahrene Weise mit der Welt verbunden, wie jeder im Grunde. Am Grund liegt eine Grundeinstellung vom Leben, die Isolation der Geburt aufheben, indem man auf neuen Wegen Kontakt zur Welt aufbaut. Der Kern der Sache ist immer die Isolation, die unmögliche Rückkehr zum Nichts. Darum rede ich jetzt mit dir, als Versuch, eine gleichermaßen unmögliche Verbindung herzustellen, die auf den Pfaden der Sinne verläuft. Also eine durchaus ernstzunehmende Handlung in der Erforschung meiner Isolation.
Sie stellt sich neben mich und blickt mit mir auf den Nebel, vielleicht auch im Versuch hineinzusehen.
Bei meinen bisherigen Coachings ging es meist um Funde aus der magischen Zeit, wie mysteriöse Figuren, Höhlenmalereien und unglaubliche rituelle Artefakte von den Menschen der Steinzeit, die meiner Meinung nach ein wunderschönes, magisches Weltbild hatten. Nur ist der genaue Charakter dieser magischen Vorstellungen noch nicht geklärt. Einige der Forscher zweifeln weiterhin an der magischen Interpretation dieser Artefakte, während die guten Forscher in ihnen Hinweise auf eine tiefe spirituelle Verbindung mit der Welt der Magie. Das ist manchmal schon so stark, dass man das magische Denken spürt. Das ist unglaublich. Ich würde mit dir gern mal die Hünengräber hier in der Gegend ansehen. Es interessiert mich, was du dort wahrnimmst.
Steinzeit der Liebe voll zu mir. weiß, ihre Gedanken sind frei, so richtig heiß. Sie folgen dem Ruf der Natur und dem Schweiß. Vertrauen der Liebe macht die Nase weiß zum Kreis. In der Initialzeit zur ursprünglichen Nacktheit lebten sie im Einklang, das war Arbeit hier. Initialzeit, das war Arbeit hier. Ruhr, Natur, Metro, Hippies, Digger, tanzen wild im Wald. Wo sie sich begegnen, Digger, das ist unser Eden, Digger. Bäume pflanzen Menschen als im Trigger. Mit der Bitterwelt berühren sich, spüren das Leben, durch das sie schlittern. Sexuelle Empfindung, Mückenbäume, Wind, ein Spiel, die Natur. Sie lehrt uns nicht steril zu genießen, denn wir fließen. Eine Hochzeit mit der Erde, einem Ritual sprießen. In dieser Steinzeit, wo die Wilden uns begrüßen. Wir feiern die Verbindung Mensch und Natur. Das ist Bildung, die Steinzeit, sie zeigt uns ihre Stimmung. Wir im Einklang Hand in Hand im Urwind. Sandstein gepluckt, vulkanische Berge, Wälder wild voller Zwerge. Die Steinzeit eine Fährte, damals war es war die Härte. Bizarre Felsen, tiefe Schluchten, die Natur verzerrte. In diesem Labyrinth, wo die Urgeschichte uns nicht begehrte. Durch enge Felsspalten zwängen wir uns mutig hindurch. Kletterten über Felsen in der wilden Natur, als durch Höhlen und Risse, Labyrinthe aus Granit. In der Steinzeit, in die man ganz schnell mal geriet, in die man ganz schnell mal geriet, in die man ganz schnell mal geriet, in die man ganz schnell mal geriet. Durch enge Felsspalten zwängen wir uns mutig hindurch. Klettern über Felsen in dieser wilden Natur, als durch Höhlen und Risse, Labyrinthe aus Granit. In der Steinzeit, in die man ganz schnell mal geriet, in die man ganz schnell mal geriet, in die man ganz schnell, 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 schnell mal geriet.